Herzlich willkommen zu unserem Podcast 1000 Gesichter plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind
Dirk
und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Moin Dirk.
Moin Edda.
Da sind wir wieder. Normalerweise stellen Dirk und ich uns in diesem Podcast gegenseitig Fragen, also was uns interessiert und was wir glauben, was euch interessieren könnte. Heute haben wir uns eine Gästin eingeladen, die das viel professioneller kann, denn sie ist Journalistin und Autorin. Ach, und gebürtige Sylterin. Und auch eine gute Freundin. Ihr Name ist Susanne Mattiesen. Moin, Susanne.
Moin, moin in die Runde. Das ist ja sehr schön, dass ihr mich mal eingeladen habt. Ich wollte ja so gerne mal ein paar Fragen stellen.
Oh. Dieser Podcast existiert jetzt seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren bist du Wunschgast Nummer 1. Warum hat das 2 Jahre gedauert, bis wir uns hier treffen?
Weil wir uns die ganze Zeit, du und ich, Edda, irgendwie privat getroffen haben oder irgendwie auf Bühnen standen, um Publikum zu erfreuen. Und dafür brauchten wir alle unsere Energie und unsere Zeit. Aber jetzt zum Ausklang des Winters klappt es ja endlich.
Wir haben dich eingeladen, weil wir endlich mal professionelle Fragen hören wollen, die vielleicht Leute interessieren, weil wir schwimmen ja in unserer eigenen Suppe. Wir wissen ja gar nicht, was wirklich das Außen möchte.
Das stimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre wahrscheinlich zu denjenigen, die über diese Krankheit außer aus eurem Podcast nicht so besonders viel wissen. Und einiges konnte ich ja sozusagen mir dann schon erschließen, nachdem ich euch häufiger zugehört habe. Aber ganz prinzipiell, da ich noch eine andere Freundin habe, die in Berlin lebt und auch Multiple Sklerose hat, und der merkt man das eigentlich gar nicht so an. Gleichzeitig ist es ja so, dass wenn wir uns mal treffen, Edda, dass ich dann schon manchmal denke, oh wow, also die Krankheit schränkt ja deinen, sag ich mal, Alltag ja enorm ein. Und dann hast du mir ja auch schon ein bisschen was erklärt mit der Krankheit der 1000 Gesichter. Und das ist etwas, was ich halt einfach kaum verstehe. Ich habe ja selber Neurodermitis und bin deshalb im Grunde auch chronisch krank. Das ist mal schlimmer und mal weniger schlimm. Aber ich finde, das ist schon eine enorme Einschränkung und das quält mich auch. Aber wie muss es eigentlich erst für euch sein, denke ich mir dann irgendwie. Und aus diesem Grund wollte ich jetzt mal paar grundsätzliche Fragen stellen, also wie zum Beispiel, Dirk, wie viele Jahre lebst du jetzt schon quasi damit und hast du diese Diagnose erst spät bekommen und du weißt, du hast die Krankheit schon vorher gehabt oder wie ist es bei dir gewesen?
Also ich bin seit April 1992 habe ich die Diagnose und ich würde sagen, ich bin seit 1984 krank. Also bin ich praktisch einer der sehr früh Erkrankten, wobei es da wahrscheinlich ziemlich viele von gibt. Denn am Anfang sind die Symptome so diffus, dass man eigentlich gar nicht sagen kann, ob man krank ist oder ob es einem einfach schlecht geht. Das fängt damit an, ich habe viel Sport gemacht früher. Ich konnte in Hallen nie das Neonlicht ab. Aber nicht auf die Art und Weise, wie das andere auch nicht können, dass es ein bisschen flackert, sondern ich bin dann teilweise von diesen lustigen Bänken, die da stehen, gefallen und war völlig neben der Strümpfe und konnte dann auch keinen Sport treiben. Ich hatte alle möglichen komischen Sachen zwischendurch, aber die beachtet man ja nicht, wenn man jung ist. Ne? Da war ich 19, 20 rum.
Und da gibt es dann konkreten Auslöser, kann man irgendwie sagen, man hat eine Disposition dafür oder ist man so weit in der Forschung, dass man das jetzt mittlerweile schon weiß?
Also eine Disposition gibt es auf jeden Fall, würde ich sagen. Das weiß man auch, eine Prädisposition. Wie die genau aussieht, das weiß man allerdings nicht. Ich kann nur sagen, man wird bei der Diagnosestellung direkt gefragt, ob man familiär belastet ist. Familiär mit Autoimmunerkrankungen. Ich glaube, ist nicht Neurodermitis auch eine Autoimmunerkrankung?
Ja.
Ja, ne? Mhm. Ja, also diese Autoimmunerkrankungen sind ja sowieso der Burner, muss man sagen. Die sind ja wirklich sehr speziell. Und wir haben in der Familie was, Das hat mein Vater aber viele, viele, viele Jahre später erst gekriegt. Jetzt würde ich sagen, ist das 10 Jahre her, Myasthenia gravis. Ob es also früher mal irgendwas in unserem Familienstammbaum gegeben hat, es weiß niemand.
Edda, wie war es denn bei dir mit der Diagnose? Wann kam sie und was hast du dann gedacht, als du es gehört hast?
Also, ich habe die Diagnose bekommen Ende 2009, bin also auch schon nicht mehr ganz so wenig dabei, so wenig lange, auch schon über ein Jahrzehnt. Und der Rest ist eigentlich eine ähnliche Geschichte wie bei Dirk und ich behaupte bei ganz vielen MS-Lern. Die Symptome, die du vorher hattest, ich konnte nicht gut stehen, da ist die Dicke halt gemütlich und sitzt lieber. Ich habe mich im Dunkeln, ich habe panische Angst gehabt, mich im Dunkeln zu bewegen. Und zwar nicht, weil ich dachte, da kommt ein Geist, sondern weil ich dachte, da kommt eine Stufe und jetzt fällst du. Das sind so Sachen, aber die waren alle erklärbar. Und im Nachhinein würde ich sogar sagen, ich habe schon in der Pubertät eigentlich schon Symptome gehabt, weil da habe ich schon mit dem Augenlicht Schwierigkeiten gehabt, habe auf dem einen Auge anders gesehen als auf dem anderen. Aber das waren halt auch die 80er. Da verwächst sich sowas. In den 80ern hat sich sowas noch verwachsen, wenn man zum Arzt gegangen ist. Ich hatte ja so einen Knall. Also ich bin ja morgens aufgewacht und es ging nichts mehr. Ich konnte nicht mehr gucken, ich konnte nicht mehr aufstehen, ich konnte nicht mehr reden. Es ging einfach gar nichts. Das unterscheidet unsere beiden Anfänge. Also bei Dirk, der konnte das noch schön lange verdrängen. Diese Chance hatte ich gar nicht. Weil da war gleich ein Krankenwagen angesagt und ein Krankenhausaufenthalt.
Und diese Krankheit ist ja sozusagen lebensbegleitend, unheilbar. Mhm. Also wie kommt man eigentlich, und das ist das, was mich an der ganzen Sache immer am meisten interessiert, überhaupt damit klar, dass man weiß, es wird niemals geheilt werden, man wird niemals wieder im Grunde ein normales Leben führen können. Das müsste doch eigentlich jemanden, also auch euch, vielleicht du als erstes nochmal, Dirk, also aus meiner Sicht schwer deprimieren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist gar keine Frage. Es ist ja auch eine Krankheit, wie wir eben schon gehört haben, von uns beiden, die einen sehr, sehr früh trifft. Eigentlich direkt, wenn man durchstartet. Also wenn man irgendwas im Leben machen will, ob es beruflich sowie Familie. Und es ist aber so, dass einem dann eigentlich erzählt wird, dass es so wenig bekannt ist, wie der Verlauf ist, dass man sich in einer totalen Unsicherheit fühlt. Jedenfalls ich, bei Edda war es anders, wie wir eben gehört haben, durch diesen wahnsinnigen Einschlag. Ich habe das ja in meinem Buch auch geschrieben. Bei mir war das wirklich so wie eine Käseglocke, die sich über mir absenkt. Und ich habe einfach nichts an mich rangelassen und habe versucht, weiterzumachen. Ich bin innerhalb von 6 bis 8 Wochen einigermaßen wieder auf Beine gekommen. Also so, dass ich wenigstens laufen konnte. Und dann ging das eine ganze Zeit gut. Und ich würde sagen, man verändert sich mit der Krankheit und arrangiert sich, wenn sie so vor sich hin dümpelt, sage ich mal. Ne? Da kommt was, dann kommt wieder was, man ist praktisch permanent damit beschäftigt. Und ja, die Angst lässt dann mit der Zeit ein bisschen nach.
Aber diese Angst ist nie ganz weg. Also kann man daran eigentlich sterben? Also Dirk, ist das irgendwie eine Krankheit sozusagen, mit der man stirbt oder auch an der man stirbt?
Also ich würde sagen, man stirbt mit der Krankheit. Also es gibt jetzt nicht sowas, dass es irgendwas am Herzen auslöst oder im Nervensystem direkt, dass etwas aussetzt, das eher nicht. Aber es sind leider, weil ich ja auch zu den Schwerstbetroffenen gehöre, also jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt, aber gehörte, sind schon einige meiner Freunde und Freundinnen gestorben. Und das hat, also eine ist eben an einer Blasen-Nieren-Entzündung gestorben, Lungenentzündung. Und eben, weil man irgendwann nicht mehr richtig atmen kann, je länger man im Rollstuhl sitzt. Davon sind eigentlich sehr viele Rollstuhlfahrer bedroht. weil man sich eben so jetzt locker hier aufrecht sitzen, das ging ja gar nicht. Das heißt, man fällt immer nach vorne, das Atmen ist eingeschränkt und Infektionen im Lungen- und Atembereich sind dann möglicherweise.
Aber man muss sich ja irgendwie mit motivieren, ne? Also ich glaube, man müsse ja doch mit so einer Krankheit, glaube ich, entwickelt man, könnte ich mir vorstellen, als so eine innere Kraft dagegen anzukämpfen. Das ist doch auch was Positives, oder nimmst du das als solches nicht wahr?
Doch, mich hat das ja sehr positiv verändert. Da sprechen wir ja auch häufig drüber mit Edda, weil ich war so ein Karrieretyp und mich hat das wirklich ein bisschen in eine andere Richtung gelenkt. Es hat nur sehr lange gedauert.
Also ist das so eine Art, wie ist das bei dir, Edda? Ist das so eine Art Krankheit als Chance? Würdest du das auch so beurteilen oder ist das bei dir anders
so verlaufen? Ich würde es nicht von vorne so beurteilen, aber es ist ein bisschen so auch, obwohl das ein ganz, ganz komischer Gedanke ist, Krankheit ja. als Chance, finde ich. Muss ich echt drüber nachdenken. Ich bin ja quasi erst beschubst worden, also mir wurde ja nicht gleich gesagt, hier steht jetzt MS im Raum. Ich hieß erstmal, es ist eine akute demyelisierende Enzephalomyelitis. Das war meine erste Diagnose. Heute bekannt unter klinisch isoliertes Syndrom. Das heißt einfach, du hast deinen ersten Schub, aber du hast halt erst einen Schub. Und damals, ich glaube, heute reicht das schon, aber damals brauchtest du halt einen zweiten Schub, um überhaupt sagen zu können, das ist jetzt eine MS. Und ich lag im Krankenhaus, war eigentlich, es ging ja nur aufwärts. Ich konnte nichts im Krankenhaus und nach ein paar Monaten konnte ich wieder einige Sachen und nachher konnte ich auch wieder alles. Ganz kurze Zeit konnte ich wieder alles. Und alle Ärzte ausnahmslos haben gesagt, fühlt sich an wie MS, schmeckt wie MS, kommt aber nie wieder. Ich bin also mit dem Versprechen entlassen worden, kommt nie wieder und bin 2 Tage später wieder umgefallen. Deswegen war das irgendwie, und ich wusste es dann, in dem Augenblick, wo ich umfall, weiß ich ja, das ist jetzt die Diagnose, da hat es mich gar nicht mehr so umgehauen. Also körperlich schon, aber im Hirn nicht mehr, weil ich diesen ganzen Prozess schon hinter mir hatte, weil ich war von Anfang an auch skeptisch, ob die mich anschubsen da.
Ja, aber es sind ja nun auch schon fast 20 Jahre, also 15, 16. Das ist ja nun sozusagen auch eine sehr, sehr lange Zeit. Also hat dich diese Krankheit, ich sag mal, weiser, klüger, geduldiger oder in irgendeiner Weise zu einem besseren Menschen gemacht vielleicht sogar?
Also was ich sagen kann und was wir, glaube ich, beide mit Blut unterschreiben können, man wird geduldiger. Weil du hast keine andere Chance, weil Dirk sagt immer so schön, diese Krankheit hat Zeit. Die hat Zeit, die wird dich nie wieder verlassen.
Aber es gibt ja Menschen, also die auch schwer krank sind, mich auch eine Bekannte, die sozusagen nach einem Schlaganfall nicht mehr zurückgekommen ist in der Form, wie man sie kannte. Insofern Geduld ist sicherlich eine extrem wichtige Eigenschaft. Wenn man die nicht hat, dann lernt man sie ganz offensichtlich dadurch. Aber manche wollen es nicht. Also nee. Man muss sich ja dann sozusagen der Sache ausliefern. Ne? Also radikale Akzeptanz oder wie funktioniert das?
Nee, du hast ja gar keine andere Chance. Also wenn ich im Wartezimmer sitze, habe ich doch keine Chance, wie lange es dauert. Wenn ich irgendwelche Untersuchungen mache, du kommst ja nicht als Profi. Du beginnst diese Reise ja nicht als Profi-Patient. Du bist ja ich war vorher noch nie in meinem ganzen Leben stationär in einem Krankenhaus. Noch nie. Und deswegen hatte ich so viel zu lernen, dass letztendlich die Krankheit an sich gar nicht so im Mittelpunkt stand. Also ich wollte wieder gucken. Mir war egal, wie das hieß. Also das war sekundär, wie das hieß, was ich da habe, was mich blind macht. Ich wollte einfach nur wieder gucken. Und die Geduld, das lernst du, weil in dem Augenblick, wo du angewiesen bist auf Behandlung, sei es nun von Ärzten oder von Therapeuten, musst du geduldig sein, weil wie viel Wartezeit? Ich warte mein ganzes Leben auf irgendwie alles.
Ich weiß, dass du darauf wartest und du wartest, dass dein rechter Fuß wieder funktioniert, damit du das Pedal am Flügel treten kannst, damit wir zusammen irgendwie auf der Bühne stehen können und singen können. Aber dieser Fuß macht halt, was er will. Und das muss also ich frage mich das immer einfach deswegen, weil ich mir irgendwie denke, wenn man ein gesunder Mensch ist, macht man sich ja darüber überhaupt gar keine Gedanken. Und ich kann mich ja noch, ihr sicherlich auch, daran erinnern, wenn man in seiner Jugend von der Abtante eine Postkarte zum Geburtstag kriegt und da steht drin, ich wünsche dir viel Gesundheit, und ich mir irgendwie denke, was soll der Schwachsinn? Wieso schreiben die mir sowas in eine Geburtstagskarte? Ja. Ja. Erst wenn man das, glaube ich, nicht mehr hat, ist einem das bewusst, aber wenn man weiß, dass dieser Fuß nie zurückkommt, ja, also du sagst, du willst wieder gucken, alles klar, aber wenn der Fuß nicht mehr zurückkommt, was du ja weißt, wird in dieser Form nie wieder so funktionieren. Wer weiß, vielleicht kommt das mal irgendwann, aber in den letzten 15 Jahren kam es halt nicht mehr. Mhm. Da muss man doch, also ich denke mir immer, da muss man im Grunde verzweifeln. Und wenn man das nicht tut, geht man über eine Grenze. Und ab da muss das Leben doch insgesamt viel schöner sein als vorher, weil man plötzlich denkt irgendwie, ich komme damit klar, ich schaffe das. Das finde ich halt hyperspannend, was so eine Krankheit aus der eigenen Psyche macht. Also inwiefern hat sie sich, also hat sie dich verändert? Erstmal Edda und dann nochmal Dirk, bitte.
Also man muss sich ein bisschen von der Person verabschieden, die man war. Du musst wirklich ein bisschen zu Grabe tragen, wie zum Beispiel den Fuß im übertragenen Sinne. Und natürlich gibt es auch Situationen, wo ich verzweifelt bin, wo ich heul oft. Das kann man nicht anders sagen. Das kann ich gar nicht mehr zählen, aber es ist kein suizidiales Weinen, sondern es ist eine Verzweiflung an der Situation. Du kannst es ja nicht ändern. Es dauert. Ich habe gleich nach Diagnose habe ich mir therapeutische Hilfe gesucht, um das irgendwie zu verstehen, was ich da mache, um irgendwie Werkzeuge an die Hand zu kriegen, wie ich damit umgehen kann. Es hilft, glaube ich, dabei, dass ich schon immer eher positiv gedacht habe. Also ich suche eher den Witz in einer Situation als die Tragik. Und der Rest ist einfach ein Prozess, der dauert. Also du erinnerst dich an unser erstes Aufeinandertreffen und miteinander arbeiten. Das war ganz anders als jetzt erst. Und das hat damit zu tun, dass Zeit vergangen ist, um es überhaupt zu verstehen. Das zunehmende Alter hilft auch bei der Entspannung, die Sachen ein bisschen laid back zu betrachten. Letztendlich ist bei mir Zeit der Faktor tatsächlich, der es ein bisschen gebracht hat. Ich hatte Ruhe und Zeit, das zu verarbeiten. Fertig ist man nie. Also ich würde heute nicht sagen, ich stehe über meiner Krankheit, ich weiß, wie es geht. Nein, es ist immer noch Stochern im Nebel.
Du, Dirk, der Moment der Verzweiflung, der sich sozusagen ins Positive gewandelt hat?
Ja, wie gesagt, dieses Käseglockenphänomen, ich würde sagen, es gibt drei Typen von MS-Lern. Also es gibt die Vollverweigerer, die also einfach nicht akzeptieren wollen, dass sie krank sind. Dann gibt es die, die so wie ich versuchen, an ihrer Situation was zu verändern, auf irgendeine Art und Weise. Und dann gibt es die, die einfach so über sich ergehen lassen, ne? Die mit der Krankheit teilweise auch so ein bisschen dealen. Ne? Ich sitze im Rollstuhl, man wird ja auch so ein bisschen bemuttert, würde ich mal sagen. Das hat für einige eventuell auch ganz günstige Aspekte. Ich bin jemand gewesen, bei mir ist es eben halt ein bisschen anders gelaufen. Ich habe mich umentwickelt von Verweigerer, also 10 Jahre arbeiten, auf Krücken, nichts mehr sehen können, mit Augenklappe zur Firma und solche Sachen, hin, dass ich dann irgendwann den Bremsfallschirm gezogen habe. Aber bei mir hat das, also ich bin sehr viel widerspenstiger gewesen als Edda. Dadurch habe ich mich eben auch ein bisschen anders verändert. Aber wir haben ja auch eine andere Herangehensweise. Wir sind zwar in vielen Sachen sehr ähnlich, in dem 100% Menschsein, aber ich bin halt technisch, ich habe versucht, mit dem, was ich alles über Wissenschaft weiß, das an mir selbst auszuprobieren und in dieser Art und Weise auf mich einzuwirken. Und ich muss auch sagen, das hat bei mir jetzt merkwürdigerweise auch ganz gut funktioniert.
Also ich denke mir, es braucht ja offenbar auch für die Psyche entsprechende Anreize, ne? Also dass man nach vorne geht, weil er da vorhin, also ich meine, es ist ja eine Krankheit, die schubweise eher in Richtung Verschlechterung sich entwickelt. Ne? Und als Edda und ich uns vor ein paar Jahren getroffen haben, und ich kannte sie ja von früher, im Grunde als Star auf der Bühne, war ich natürlich total schockiert, als ich sie gesehen habe, wie wenig sie konnte, aber auch, ich hatte so manchmal so ein bisschen das Gefühl, du hattest dich so in dein Schicksal ergeben. Mhm. Also das war vielleicht so ein Eindruck. Ne? Ich meine, das sind natürlich so erste Eindrücke, das sagt überhaupt nichts. Ne? Also es ist aber trotzdem, you never get a second chance to make a first impression. Also das war mein erster Eindruck. Und mittlerweile, nach so ein paar Jahren jetzt, sind ja ungefähr 5 Jahre, da habe ich ein ganz anderes Bild von dir. Nicht nur, weil ich dich besser kenne, nehme ich mal an, aber auch, weil ich finde, dass du dich verändert hast. Also, dass du so die Herausforderungen irgendwie annimmst. Und bei den Sachen, die nicht gehen, sagst du ganz klar, die gehen nicht, aber du hast ein gutes Gefühl dafür, was vielleicht gehen könnte. Und gehst dann so darauf zu und erleidest Schiffbruch oder machst tatsächlich einen Schritt nach vorne, dass die Sachen, die du dir wünschst, dann auch klappen. Und das hat natürlich auch jetzt mit deiner Profession, also mit deiner Musik und auch mit dem zu tun, was du am allerliebsten magst, ist nämlich dich auch selbst verwirklichen, deine Ziele zu verfolgen. Also die Frage, die ich jetzt da in dem Zusammenhang habe, ist, wie stark hat das einen Einfluss auf die Verbesserung des Krankheitsbildes, dass du jetzt wieder mehr das machen kannst, woran du Freude hast, also dass du wieder Musik machen kannst, was eine Zeit lang hattest du dich ja im Grunde innerlich davon verabschiedet.
Richtig, einen großen Einfluss hat das. Also die Psyche ist wirklich der dritte Player in dem ganzen Spiel, definitiv. Und natürlich bin ganz anders wach, wenn ich arbeite, auch dieser Podcast hier. Der gehört da auch zu. Einfach dieses, weil was mir ja fehlt oder was ich vermisse in meinem Leben, ist ja die Kreativität. Zu Anfang habe ich hier, Gott, was habe ich frisch nach der Diagnose? Ich habe das Häkeln angefangen. Ich habe das Malen wieder angefangen. Einfach nur da wollte irgendwas raus und ich wusste nicht wohin und es ging irgendwie nicht mehr am Klavier, aber es wollte ja irgendwo hin und irgendwann. Da warst du ein bisschen auch ein entscheidender Faktor. Was schreibst du auch Bücher? Und dann kommt sie und fragt mich, ob ich dazu Klavier spiele. Und ich denke, ja, wie früher. Und dann drehe ich mich um und denke, scheiße, das geht doch gar nicht. Ich kann das gar nicht. Und dann kommt aber eben dieser Faktor, dann habe ich auch so Bock drauf, dann mache ich es irgendwie möglich. Und natürlich hat das damit zu tun, wie es mir jetzt geht. Mir geht es ja nicht besser im Sinne von, ich kann jetzt länger laufen. Überhaupt gar nicht. Ich kann weniger laufen. Bin weniger mobil und trotzdem bin ich wacher und geht es mir besser.
Und gab es bei dir auch, Dirk, so ein Motivationselement in deinem Leben? Ist das deine Familie, dein Beruf? Hast du dich zu irgendwas aufgeschwungen, was du vorher nicht gemacht hast? Oder wie ist bei dir gelaufen?
Ja, ich habe versucht, krampfhaft das aufrechtzuerhalten. Ne? Ich bin ja nicht ganz rausgenommen worden auf einen Schlag. Dann funktioniert das ein bisschen anders. Ich habe aber das Riesenglück gehabt, dass man mich in der Firma komplett unterstützt hat. Ich habe ja eine ganze Zeit, konnte ich mich ja morgens nach dem Zähneputzen wieder ins Bett legen. Dann hat man mir hier einen Computer hingestellt ans Bett und dann habe ich vom Bett aus gearbeitet. Ich war ja zwischendurch so, dass ich gerade noch so in einem E-Rollstuhl sitzen konnte. Und man hat mich darin komplett unterstützt. Ich hatte aber immer irgendwie die Idee, ich komme da wieder raus. Ne? Warum kann ich gar nicht sagen? Mir hat ein Psychologe damals gesagt, ich sollte Tagebuch schreiben, ich sollte einfach mal was aufschreiben. Dann habe ich das Schreiben angefangen und das hat mir eine Menge gebracht, diese witzigen Geschichten zu schreiben, sodass ich für mich das Ganze ja, so ein bisschen ironisch betrachten konnte, was auch mich selbst betrifft. Und das hat mir sehr geholfen. Und ich habe es, glaube ich, geschafft, die Ziele umzufunktionieren, sodass ich immer gedacht habe, okay, es ist jetzt, wie es ist. Ich versuche, damit einigermaßen in Zufriedenheit zu kommen. Und dann baue ich kleine Schritte ein, um das zu verbessern. Ich denke, das ist ähnlich wie bei Edda. Man kann nicht einfach auf eine Bühne gehen. Edda muss ja ewig lange trainieren und ihre Stücke einüben. Das ist ja bei mir genau das Gleiche. Das heißt, ich kann ja nicht anfangen, ich möchte jetzt gerne gehen können. Das haben ganz viele. Das ist aber der falsche Weg, ne? Es geht erstmal darum, dass man vielleicht die Füße oder die Zehen bewegen kann als erstes, bevor man anfängt zu gehen. Und das hat bei mir mit Unterstützung eben der Firma, natürlich auch meiner Frau, die hat daran einen gigantischen Anteil, muss ich sagen, die ganze Familie. Das darf man auch nicht vergessen. Ich hatte immer den Rückhalt meiner Familie.
Und wenn du jetzt mal nach vorne guckst, gibt es ein Ziel, das du definieren kannst und das, auf das du hinarbeitest?
Tja, da habe ich im Moment, ne, das ist echt im Moment ein Problem. Ich habe ja keine Verschlechterung mehr. Und das ist eine total neue Situation. Das ist ganz witzig, dass ich jetzt praktisch planlos durch mein Rentenleben torkle, würde ich mal fast sagen, im Moment. Und ich mir wünschen würde, dass mein Arbeitgeber mich anruft und mich als Berater wieder einstellt. Nee, es ist wirklich ein bisschen verrückt. Ich habe ewig lange gebraucht. Ich arbeite schon 8 Jahre nicht mehr nach dem Unfall und habe es immer noch nicht geschafft, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Also das ist, ich arbeite dran im Moment. Ich versuche ruhiger zu werden, aber eine Vision habe ich im Moment tatsächlich nicht. Das erste Mal übrigens.
Also im Sinne von, es ist ganz interessant, weil du irgendwie immer sehr stark von deiner Arbeit sprichst, ja, die dich ja ganz offensichtlich auch erfüllt und dir also eine gewisse Genugtuung verschafft und wahrscheinlich Erfolgserlebnisse. Das heißt, aber deine Arbeit theoretisch kannst du ja auch in Anführungsstrichen privat fortsetzen. Ja? Dafür musst du ja nicht unbedingt deinen Arbeitgeber anrufen, oder?
Ja, ich müsste das praktisch umlenken in was Privates, ne? Also wenn ihr jetzt was macht, ist das ja so, dann kriegt Edda die Bühne zurück. Das, was sie kann. Ja, das, was ich kann, das kann ich nicht wirklich zurückkriegen. Also ich würde jetzt beispielsweise, war ich bei einer Lesung und dann hat mich hier der Superintendent gefragt, der Evangelischen Kirche in Herford, ob ich denn nicht mal wieder ein Buch schreiben wollte. Ich hatte da damals eine Lesung gemacht. Und dann habe ich gesagt, nee, also das ist es nicht. Der Aufwand ist so gigantisch. Die Zeit, die ich hatte, wo ich so gekämpft habe dafür, dass das alles funktioniert, die war unfassbar anstrengend. Und jetzt, wo es mir besser geht, ist es interessanterweise so, dass ich nicht so richtig diesen ganzen Aufwand betreiben möchte. Hört sich vielleicht sehr komisch an, aber es ist wahnsinnig aufwendig für mich, irgendetwas zu tun. Ich bin ja im Podcast auch jetzt endlich mal helle. Ne, ich konnte ja, das weiß er, ja nur 10 Minuten sprechen, dann war ich völlig gaga, deswegen hören sich die ersten Folgen auch anders an.
Aber das heißt, du hast dich dann in deinen Fähigkeiten, zumindest was das angeht, Konzentration und jetzt so einen Podcast irgendwie durchzuhalten, das hat sich verbessert, weil du mehr in Übung bist oder weil du mehr Spaß daran hast? Also es muss ja irgendwie...
Ja, weil ich aufgehört habe zu arbeiten, das ist die Krux da dran, ne? Das weiß ich jetzt. Weil man kann nicht arbeiten und sagen, ich habe dabei keinen Stress, ich habe keine Belastung. Das halte ich für einen totalen Trugschluss. Das wird häufiger auch öffentlich so kolportiert. Ich halte das für falsch, das gibt es nicht. Die Belastung, die das hat, als die weg war, habe ich mich ja erst so verbessert. Das muss man sagen. Weil ich dann eben meine ganze Konzentration auf meinen Körper lenken konnte. Was ich jetzt nicht mehr so kann, ist, mein Kurzzeitgedächtnis ist sehr viel schlechter geworden. Ich hätte sehr große Probleme, meinen Job jetzt machen zu können, weil ich nicht mehr, ich kann nicht mehr so schnell auf irgendwas reagieren. Alles das, was ich vorher im Job ja täglich machen musste, fiel zwar unglaublich schwer, aber ich konnte das noch. Jetzt würde das sehr schwer fallen.
Also es, würde das sich decken, Edda, mit deinen Beobachtungen? Weil ich habe schon den Eindruck, dass du leistungsfähiger geworden bist innerhalb der letzten Jahre. Also zumindest im Kopf, aber die Belastung dir eigentlich eher gut tut. Also vielleicht täusche ich mich da.
Definitiv. Also mein eigenes Credo ist ja immer, dass Adrenalin die wirklich beste Droge ist, die der Körper selbst herstellen kann. Weil das sehe ich jedes Mal, wenn ich die Bühne betritt. Das war aber auch schon bei unserem allerersten Auftritt so, dass mir das hintenrum ist mir schwerer gefallen, das wird jetzt besser durch die Routine natürlich, du musst also weiter fleißig Bücher schreiben, bitte. Und das hilft. Ich merke aber jetzt zum Beispiel, letztes Jahr war halt der Fuß ein größeres Thema als die Jahre davor. Aber sobald ich eine Bühne betrete, sagt mein Körper, eigentlich sagt die MS, ich halte jetzt mal die Klappe. Du hast jetzt mal 2 Stunden Ruhe von mir, mach mal dein Dings, Adrenalin übernimmt. Alle Leute denken, was hat sie denn, geht doch. Und dann stehe ich auf und dann merken sie, ach so, geht vielleicht doch nicht so wie früher. Ja, das ist besser geworden und auch mein Kurzzeitgedächtnis, das ist nicht gut geworden, aber es ist besser geworden. Das merke ich, dass ich wieder anschließen kann, wenn ich ein Gespräch unterbreche, schaffe ich es mittlerweile, einen Gedanken zu halten, um ihn wieder aufzunehmen. Es wäre vor 2 Jahren einfach schlicht nicht möglich gewesen.
Also sagen wir mal so, die körperlichen, also ich würde das jetzt mal so versuchen, mal kurze Zwischenbilanz zu ziehen. Also die körperlichen Einschränkungen, die sind schon auch immer sehr herausfordernd. Aber da scheint sich ja mit Physiotherapie und Medikamenten und so einiges machen zu lassen. Wichtig, wie ja wohl auch bei allen Krankheiten, ist halt eigentlich die psychische Gesundheit, ne? Oder zumindest die Motivation, sich für irgendwas zu interessieren, was einem auch Spaß macht und woran man auch sehen kann, dass man hier einen Schritt nach vorne kommt oder Erfolge hat oder einfach der Geist angeregt wird. Ne? Weshalb ja auch euer Podcast halt einfach, das merkt man ja auch, wenn man euch dazuhört und so weiter, selbst da, also wie Dirk das eben auch dargestellt hat, merkt man also eine Veränderung, ne? Also eine Veränderung ins, da ist es viel crisper irgendwie und viel knackiger geworden. Das finde ich schon echt bemerkenswert. Also Hilfe zur Selbsthilfe. Also was habt ihr dann vielleicht mal für Leute in eurer Situation für eine Empfehlung? Also dass man einfach nochmal sagen kann, das funktioniert auf jeden Fall. Ihr habt euch ja nun wirklich extrem viel mit dieser Krankheit beschäftigt und wisst eigentlich unheimlich viel darüber. Deshalb ist da wohl die Wirkung, die positive Wirkung jetzt zum Beispiel von der Psychotherapie oder von irgendetwas, was einen geistig herausfordert, ja wohl unbestritten. Also was kann man dann vielleicht mal anderen empfehlen, denen es nicht so gut geht wie euch jetzt im Moment, so wie ich euch auch beide wahrnehme? Vielleicht als erstes mal Dirk. Was für eine Empfehlung?
Also ich würde sagen, da wird mir dann auch sofort zustimmen, so ein Patentrezept, was viele sich wünschen, was wir uns ja auch wünschen, das gibt es nicht. Jeder hat ganz andere Sachen, die einen interessieren. Die Sachen, die einen immer interessiert haben, die muss man auf jeden Fall fördern. Da muss man dran festhalten. Das ist bei Edda das Klavierspielen, bei mir das Radfahren, der Sport, das Lesen. Ich kann jetzt auch mal wieder, ich lese im Moment ein Buch. Das ging überhaupt nicht mehr. Ich habe Jahre nur noch Hörbücher gehört, weil ich gar kein Buch lesen konnte. Nach einer Seite geht das nicht. Die Augen, ich sehe dann nicht mehr richtig. Ich kann mich nicht konzentrieren. Das funktioniert alles nicht. Aber es ist trotzdem wichtig, an den Sachen, die man gerne gemacht hat, festzuhalten. Die darf man nicht aufgeben. Da muss man immer ein bisschen dran festhalten, muss sie ein bisschen umdefinieren. Das würde ich das Erste sagen, was sehr wichtig ist. Und man muss erstmal in der Lage sein, Therapieangebote überhaupt anzunehmen. Das ist ja überall so. Man möchte das ja alles nicht. Wer will schon zum Arzt gehen? Ne? Niemand. Und das, was Edda auch gesagt hat, das Warten, die Geduld. Ne? Ich habe beim letzten Mal gesagt, für mich hieß das, in der Kolumne habe ich geschrieben, das ist meine Leseecke. Ja. Ne? Das Wartezimmer war für mich die Leseecke, nicht das Wartezimmer. Das habe ich bei mir im Kopf einfach umdefiniert. So kleine Sachen, die würde ich sagen, helfen und haben mich nach vorne gebracht. Und das hat was mit Akzeptanz zu tun. Und das ist wirklich unglaublich wichtig.
Okay, und du bei dir, Edda?
Ja, also ich sehe das ähnlich. Also wenn jemand etwas hat, was er liebt, und das ist egal, ob das Staubsaugen, Kochen, Bilder malen oder Turnen ist, findet wieder eine Möglichkeit und man findet eine Möglichkeit. Also selbst wenn ich früher der Turner war und habe Salti gemacht und das geht jetzt nicht mehr, dann wird er halt Trainer oder er wird, keine Ahnung. Ne? Also es gibt auch andere Funktionen um diesen Moment herum, da ist der Körper ja schon eine coole Sache. Also es hat die Evolution ja schon ganz gut in uns reingepflanzt. Das Leben findet immer einen Weg. Das ist einfach auch bei chronischen Krankheiten so. Und darauf sich fokussieren, da zu gucken. Wenn ich etwas habe, was ich liebe, dann guck, was für Möglichkeiten gibt es da und guck nicht, was gibt es noch ganz neue Sachen. Kannst du auch machen, aber sinnvoller ist das andere.
Wenn du jetzt zum Beispiel noch mal so einen Wunsch frei hättest, eine Sache zu tun, die dir jetzt nicht mehr möglich ist, welche wäre das?
Oh, schwere Frage, weil ich glaube, ihr wartet jetzt so
verbietet
eine...
Verbietet man sich das von vornherein, noch solche Wünsche zu haben? Verbietet man sich das selbst?
Man verbietet sich das, ich verbiete mir das selbst. Ob man sich das selbst verbietet, weiß ich nicht. Aber ich backe da ganz kleine Brötchen. Und es ist eben auch ein bisschen so, ich habe es früher geliebt, auf Tour zu sein, aber ich war auch wirklich, 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 wirklich viel und genug auf Tour. Das ist also, das Drumherum, das vermisse ich gar nicht so. Nicht, weil das so scheiße war, sondern weil ich das genug hatte. Deswegen ist das so ein bisschen eine Fangfrage.
Nein, also du kannst ja auch noch eine große Reise machen vielleicht. Oder
nee, ja.
Also vielleicht, ja. Ne, das können ja andere Sachen sein. Es könnte ja auch sein, dass du sagst, du möchtest morgens aus dem Bett springen und zu Fuß nach Westerland laufen und bei einem Kaffeeort zu frühstücken gehen,
oh, das
ohne dass
toll.
Du gucken musst, ob du mit dem Rollstuhl irgendwie auf die Toilette kannst.
Das wäre toll. Und manchmal erlaubt man sich ja so Kleinigkeiten. Also wir haben auch schon drüber gesprochen, jeder von uns war schon mal ohne Schwerbehindertenausweis in einem Konzert, obwohl er einen hat. Und obwohl er eigentlich diese Rücksichtnahme auch brauchen könnte. Und trotzdem kämpfst du dich die Treppe hoch und setzt dich wie jeder andere Dussel ins Publikum und willst einfach nur mal ins Konzert. Also so wie die anderen sein. Das ist eigentlich, und klar, ich würde gern mal nach Paris zum Beispiel. Das habe ich nie getan und dazu wird es jetzt nicht mehr kommen. Schade. Aber man kann immer mit Gräuel sein Leben verbringen oder ohne. Und ich entscheide mich dann doch immer ohne.
Und du, Dirk, was sind deine Wünsche? Oder hast du einen großen Wunsch noch, wo du weißt, den wirst du dir nie erfüllen können?
Ja, ich habe jetzt schon die ganze Zeit nachgedacht, wo Edda gesprochen hat. Und ich muss sagen, nee, eigentlich gar nicht. Das ist das sehr Interessante daran. Ich hatte immer sehr, sehr viele Wünsche, alles Mögliche machen zu wollen. Und ich habe das irgendwie gar nicht mehr. Also ich befürchte fast, ich bin so zufrieden geworden, dass ich noch nicht mal irgendwelche komischen Wünsche habe. Ne? Also ich denke jetzt so, als ich in Amerika, in New York war oder irgendwo anders, wo ich auch beruflich unterwegs war, da habe ich auch ein bisschen was gesehen. Gar nicht. Ne? Ich weiß nicht, ich habe den Drang gar nicht so. Also das, was ich so an Wünschen habe, die kann ich mir eigentlich alle erfüllen. Das ist das Interessante. Vielleicht bin ich deshalb auch sehr zufrieden.
Ja, das ist doch, aber es klingt, also für mich klingt das wirklich unheimlich ermutigend. Ja, also für mich, die ja dann Edda in Abständen als Freundin besucht und ich habe ihr schon ganz oft gesagt, dass mich das ungemein beeindruckt, mit welcher Lebensfreude und auch, ja, wie gesagt, radikaler Akzeptanz sie dieses Schicksal trägt, was ja dann auch erst zum Schicksal wird, wenn man so eine Person wie mich dann vor sich hat, die dann so ein bisschen fassungslos davor steht. Ja, weil Edda fällt es ja wahrscheinlich selber gar nicht mehr in der Form auf. Aber mir natürlich als gesunder Person, und deshalb kann ich vielleicht auch denjenigen, die jetzt hier heute mal zuhören, und das sind ja überwiegend Betroffene, nehme ich mal an, weil das ist ja bei so einem Podcast, liegt das ja ein bisschen in der Natur der Sache, kann ich vielleicht einfach mal aus meiner Sicht der Gesunden in Anführungsstrichen oder lediglich mit einer kleinen Hautkrankheit gepiesackten Person einfach mal sagen, wie beeindruckt ich davon bin, so eine Krankheit anzunehmen und daraus das Beste zu machen und vielleicht sogar ein, ja, ich will nicht sagen besseres Leben zu führen, aber tatsächlich ein glückliches und in manchen Teilen vielleicht sogar ein glücklicheres zu führen. Deshalb, das wäre jetzt meine Conclusio vielleicht mal so als nach unserem Gespräch jetzt heute, was mich halt dann doch nochmal interessieren würde in diesem Zusammenhang. Gibt es dann etwas, Edda, was du Menschen ohne MS über diese Krankheit nochmal sagen möchtest?
Du meinst, wie sie mit uns umgehen sollen, oder?
Ja, oder vielleicht einfach, dass diese Krankheit möglicherweise ja auch ein Hinweis ist, zufrieden zu sein mit dem, was man hat, oder glücklich zu sein mit dem, was man hat, oder vielleicht so ein bisschen was, vielleicht ein bisschen zu philosophisch, aber ich finde, das ist etwas, was, wenn ich sage als Gesunde, das kann ich jetzt über euch sagen, vielleicht gibt es was Umgekehrtes, was du...
Also, ich glaube, Empathie ist so ein Stichwort, glaube ich, und Geduld einfach. Geht mit offenen Augen rum und nicht immer eure vertrauten Wege, sondern bleibt offen. Es kann wirklich jeden treffen. Bei mir hatte auch keiner in der Familie MS, obwohl es da eine Disposition gibt, ist sie bei mir nicht sichtbar. Sie fragen, was sie immer fragen, ist, warst du im Ausland, hast du dir eine Borreliose eingefangen? Also es gibt so ein paar Punkte, die das auslösen können. Und jetzt, wo die Diagnose leichter wird, erhört man sie auch viel öfter. Also als Dirk die Diagnose gekriegt hat, das hat ja viel länger gedauert, bis man überhaupt da im Club war. Das geht heute schneller, es kann jeden treffen. Deswegen seid euch nicht zu sicher, dass alles gut geht. Aber das gilt ja auch für jeden Herzinfarkt, für jeden Schlaganfall, für jede Neurodermitis. Jetzt mal ganz ehrlich, es kann jederzeit was sein. Erfreut euch an eurer Gesundheit. Es ist halt auch so ein Mantra. Also ich weiß gar nicht, ob das gehört wird.
Nee.
Ich weiß nicht, hätte ich das damals gehört? Ich glaube nicht. Ich hätte nicht gewusst, wo der nächste Behindertenparkplatz ist. Ich hätte nicht gewusst, wo die nächste Toilette ist. Und ich hätte auch nicht gewusst, wie wertvoll Gesundheit ist. Das weißt du einfach erst, wenn es nicht mehr so einfach auf dem Silbertablett serviert wird.
Und du, Dirk, hast du noch etwas, was du loswerden möchtest?
Nee, ich würde schon sagen, Edda hat das auf den Punkt gebracht. Und ich muss sagen, wir haben ja auch uns auch schon ein bisschen politisch unterhalten. Die Politik läuft in eine Richtung, die einzelne Gruppen gegeneinander ausspielt. Wir gehören auch dazu. Und ich denke, wenn man uns zuhört, sollte man sich das wirklich vergegenwärtigen, weil das, was Edda eben gesagt hat, ist der eigentlich wichtige Punkt. Es kann jeden treffen. Und das ist nicht nur MS, sondern auch irgendetwas anderes, was einen treffen kann. Und schon zack ist man im Club der Loser. Und ich war total erstaunt, dass, also mein Chef, als ich dem damals gesagt habe, ich wäre krank, da hat der gesagt, ja, dann sind Sie ja jetzt asozial. Und da habe ich gedacht,
geiler
what? Ne? Und die Kollegen, alles Ingenieure und Doktoringenieure, die sagten dann, ja, aber du bist doch Ingenieur, da passiert doch nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, aber habt ihr schon mal überlegt, wie schnell das dann vorbei ist? Dann habt ihr auch kein Geld mehr.
Mhm.
Und es hatte sich niemand darüber Gedanken gemacht, dass das so ist. Weil man hat natürlich auch, man hat ja den finanziellen GAU auch noch dazu.
Das,
in der Regel.
Das finde ich äußerst spannend. Und da weiß ich ja auch, dass ihr euch darüber auch schon im Podcast unterhalten habt. Insofern kann ich auch nur noch mal auf die anderen einzelnen Sendungen noch mal verweisen, weil auch diese Thematik ist halt entscheidend. Aber ich muss noch mal sagen, der Club der Loser, den habe ich, also zumindest in der Doppelbesetzung, die ich jetzt heute hier vorfinde, durchaus schon als Gewinnerclub wahrgenommen. Und auch natürlich dadurch, dass ich Edda ein bisschen besser auch persönlich kenne, kann ich nur sagen, ist sie für mich eine ganz wichtige Person bei Sachen, die mich von vornherein schon stressen oder mich aufregen oder wütend machen oder so. Da muss ich eigentlich nur mit Edda zwei Sätze darüber sprechen. Schon verliert das alles im Grunde seine Dramatik. Ja? Und das ist das Tolle. Es ist wirklich das Tolle daran, an diesen Lehren, glaube ich, die man aus dieser lebenslangen Krankheit im Grunde ziehen kann. dass es etwas auch Positives hat. Also zumindest auf mich ist die Wirkung äußerst ja, einebnend im Sinne von, es ist alles nicht so schlimm oder es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Es gibt einfach für alles immer eine Lösung und auch einen guten Weg. Und das, auch wenn man den irgendwie im Moment gerade gar nicht sieht. Und das finde ich irgendwie so beeindruckend daran. Deshalb möchte ich mich auch nochmal bedanken dafür, dass ihr mich heute mal eingeladen habt, auch wenn ich Nummer 1 war und schon seit 2 Jahren bei euch oben auf der Liste stehe. Ich weiß auch nicht, wieso es nicht bisher dazu gekommen ist. Ich hoffe, wir können das vielleicht wiederholen. Aber ja, möchte das nochmal mich da bedanken, dass ich mal als in Anführungsstrichen Nicht-Kranke erstmal meine Eindrücke schildern durfte, aber auch gleichzeitig mal ein paar Fragen stellen, die ich zum Teil schon mal an Edda gestellt hatte, aber jetzt natürlich dadurch, dass du die auch nochmal beantwortet hast, es gibt immer nochmal eine andere Seite, eine andere Farbe irgendwie in diesem Kontext, und das fand ich jetzt ziemlich toll.
Ja, sehr gerne. Ich glaube schon, dass das passieren könnte, dass wir dich auf jeden Fall nochmal einladen. Aha. Ja, weil ich fand das sehr schön heute. Ich fand das sehr schön und ich finde es auch gut, dass man tatsächlich jemand extern Fragen stellt, weil wir schwimmen ja nur in unserer eigenen Suppe. So ist es ja. Und selbst wenn wir uns jemanden einladen, dann haben sie meistens einen Bezugspunkt doch zu neurologischen Dingen. Mhm. Insofern, ich musste auch heute viel mehr nachdenken vorm Antworten, ja, weil die Fragen so aus der realen Welt kamen. Das bin ich gar nicht mehr so gewohnt. Ja, ist ja so. Ja. Dann mache ich den Sack mal zu für heute. Ihr da draußen, wir hören uns wieder in 2 Wochen, worüber wir dann reden. Na, das wird das Leben in unser Leben spülen. Wenn ihr uns bis dahin erreichen wollt, podcast@tausendgesichterplus2.de, da werden Sie wie immer geholfen. Ich werde mal die Bücher von Susanne in die Shownotes stellen. Bitte. Die sind nämlich wirklich lesenswert und sind einfach auch saukomisch, das muss man einfach mal sagen. Für heute sagen wir mal Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.